Ein herzliches Dankeschön an das Musikteam und auch vor allem an den Chor mit seiner Verbindung über die Jahrhunderte hinweg. Wir haben Create in me a clean heart vom Musikteam auf Englisch und Schaffe in mir Gott ein reines Herz auf Deutsch. 300-400 Jahre älter gehört. Wunderbare Klänge sind das. Vielen Dank. Nun, eigentlich passt unser Setting jetzt hier gar nicht zum Predigtext dazu. Besser wäre es, wir würden irgendwo draußen uns treffen, so wie wir das in den letzten Wochen immer wieder getan haben. Oder in einer von mir aus Tiefgarage oder dicht gedrängt in einer Wohnung. Denn die Gemeinde der ersten Generation traf sich ja noch nicht in festen Gotteshäusern. Das war viel improvisierter damals. Die kamen in Privathäusern zusammen, der Wohnraum wurde da irgendwie ausgeräumt, sodass dann vielleicht 20, 30 Menschen Platz fanden, irgendwo im Hafenviertel von Korinth oder in einem Gerberviertel von Antiochien. Schöne, stabile Kirchen, die kamen dann erst etwa 300 Jahre später auf, als der römische Kaiser den christlichen Glauben annahm und man sich nicht mehr verstecken musste. Und das führte dann ja auch zu einer Verschiebung im Begriff Kirche. Wenn wir heute von der Kirche sprechen, denken wir meist zunächst an das Gebäude, eben an einen möglichst stattlichen, stabilen Bau. Aber damals, in den ersten Jahren der sogenannten Urgemeinde, war das noch anders. Wenn man die Kirche kennzeichnen wollte, sprach man eben nicht von einem Gebäude, sondern von den Menschen, die hier zusammenkamen. Und das finden wir in der Apostelgeschichte. Und ich möchte diese Zeit, in der mit Kirche noch nicht das Gebäude, sondern die sich versammelnde Gemeinde gemeint war, vergleichen mit einer Metapher, mit einem Zelt. Im Alten Testament, in der Zeit, wo das Volk Gottes die vielleicht tiefsten Gotteserfahrungen seiner Geschichte machte, wohnte das Volk in Zelten und hatte als ersten Tempel dann auch ein heiliges Zelt, das immer weiter getragen wurde. Ein Zeichen dafür, dass Gott uns Menschen in Bewegung halten möchte. Der Wind pfiff noch durch die Ritzen, es wackelte auch mal gewaltig im Zelt, wenn draußen ein Sturm ging. Die Kirche als Zelt, nicht starr, sondern beweglich. Nicht mit Steinen und Mörtel, sondern aus einem leichten Material gebaut. Und doch bietet sie Schutz vor dem Wind und der Kälte draußen. Es kann auch mal ein Sturm trotzen, der drüber hinwegfegt. Und man ist damit alles andere als nur das Fähnlein im Wind. Nichts gegen eine schöne Kirche wie die unsere, aber bei den Gottesdiensten im Freien, die wir gefeiert haben, erinnerten wir uns nochmal neu daran, wie Gott eigentlich seine Gemeinde haben will. Eben nicht mit festen Mauern, mit unbeweglichen Ordnungen und nur starren Traditionen, sondern in einer Leichtigkeit und Beweglichkeit wie eben ein Zelt. Und doch gab es von Anfang an etwas an der Gemeinde Jesu, das hat bei aller Beweglichkeit Bestand. So wie ein Zelt ein Rückgrat braucht, das es trägt, so sind wir abhängig von Jesus Christus. Ja, man kann sagen, er ist gewissermaßen die Fürststange, die überhaupt das Zelt aufrichtet. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da kriegt ihr nichts hin, sagte Jesus mal. Und so braucht die Gemeinde diese Fürststange, diese tragende Stange. Und sie braucht aber auch die Erdnägel, die ihr Stabilität verleihen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, das nächste Bild, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind für mich diese, in der Zeltsprache würde man sagen, Heringe. Jetzt könnte man über jedes dieser Stichworte gleich eine ganze Predigt füllen. Lehre der Apostel. Es war ja damals noch nicht lange her, dass die Apostel höchstpersönlich die Gemeinde Jesu aufgebaut hatten. Einige der Gemeinden hatten Paulus und Petrus, andere hatten Johannes, Andreas gegründet. Die Apostel waren Handlungsreisende in Sachen Evangelium. Paulus schreibt mal sogar, dass er eine Art Zwang empfindet, das Evangelium auch an andere Worte weiterzutragen. So sehr war er angetrieben von diesem Auftrag. Und in einem zweiten Schritt dann nach der persönlichen Begegnung gab es Briefe. Das Neue Testament ist gut zur Hälfte gefüllt mit Schriftstücken aus dieser sogenannten apostolischen Zeit. Paulus zum Beispiel reagierte in seinen Briefen auf Anfragen aus der Gemeinde, half, die auch damals schon auftretenden Schwierigkeiten der Gemeinde zu regeln. Und er tat das immer so, das lässt sich in allen Briefen zeigen, dass er immer wieder neu dran anknüpfte, was er vorher gepredigt hatte, beziehungsweise was er selber überliefert bekommen hatte. Die Gemeinde sollte sich also nicht einfach irgendwohin wegbewegen, nicht sich in pragmatischen und opportunen Lösungen verlieren, sondern sie sollte dranbleiben am eigentlichen Herzstück des Evangeliums. Und das ist gemeint mit der Lehre der Apostel. Es geht nicht um starre Lehrsätze, die jetzt auswendig gelernt und abgehakt werden sollen. Nicht um eine fest betonierte Dogmatik in einer unverständlichen alten Sprache. Nein, die Lehre der Apostel als Rückgrat der Gemeinde ist etwas Dynamisches. Die ständige Rückfrage nämlich, ob das, was wir tun und lassen, eigentlich noch dem Kern, dem Herzstück des Evangeliums entspricht. Und das war übrigens auch die große Entdeckung damals von Martin Luther. Kirche lebte nur noch von altehrwürdigen Traditionen, die sich aufeinander aufbauten. Nein, Luther sagte, wir brauchen den ständigen Rückbezug zum Ursprung. Und deswegen sprach er von einer Reformation der Kirche, damit sie nicht ihre eigentliche Mitte verliert. Man kann es auch in einem Bild ausdrücken. Die Geschichte der Kirche Jesu Christi ist wie der Lauf eines großen Flusses. Ein Fluss, in dem nach und nach viel Schmutzwasser hinzugekommen ist. Am Ufer dieses Flusses stehen jede Menge Fabriken, die ihren Dreck in den Fluss hineinkippen. Und man muss dabei gar nicht an so peinliche, ja wirklich furchtbare Blamagen wie die Kreuzzüge oder die Ketzerverfolgung denken. Ich denke, jeder von uns kennt auch im eigenen Leben Orte, die Schmutzwasser zuführen, sodass am Ende bei dem Fluss nicht mehr klar ist, was denn eigentlich ursprüngliches Quellwasser und was Dreck in diesem Lebensfluss ist. Und dieser Dreck heißt vielleicht auch einfach nur Bequemlichkeit oder Ungeduld. Eine Ungeduld, die nicht auf Gottes Handeln warten will, sondern auf falschen Ehrgeiz setzt. Nur ein Beispiel nenne ich, an das ich letzte Woche erinnert wurde. Ich habe mich damit für den Familiengottesdienst auf dem Zefert Emheim mit Türmen beschäftigt. Turm zu Babel war ja das Thema. Wissen Sie, dass das Ulmer Münster damals ganz bewusst erst wenige Wochen nach dem Kölner Dom fertiggestellt wurde? Die warteten so lange drauf, bis die ihren Turm fertig hatten, damit sie ihren etwas höher bauen konnten. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Das nenne ich eine solche Einspeisung von Schmutzwasser in den Strom der Zeit. Ja, die Kirche als Ganze, wie auch jedes einzelne Christenleben, ist wie ein langer Fluss, wo sich eine Menge Dreck ansammelt. Und wer klares Wasser haben will, muss flussaufwärts gehen, bis zur Quelle. Da lebt das Wasser noch. Und Luther hat genau das damals erkannt. Und deshalb lag ihm so sehr daran, dass jeder Christenmensch regelmäßig in der Bibel liest, zur Quelle zurückkehrt. Und er übersetzte sie deshalb ins Deutsche und half bei der Einrichtung von Schulen, damit die Leute das lesen können. Letzte Woche konnten wir unseren neuen Konfirmanden die Bibeln überreichen. Aber wie ist das mit Ihnen, frage ich. Lesen Sie noch regelmäßig in diesem Buch? Vielleicht abends beim Zubettgehen oder morgens früh, wenn Sie noch frisch sind? Oder suchen Sie das Gespräch mit anderen Christen über schwer verständliche Stellen, aber vor allem auch über die Dinge, die eigentlich glasklar sind, aber gerade deshalb besonders herausfordernd. Die Lehre der Apostel als Rückgrat, ja, man kann auch sagen, eben als Erdanker der Gemeinde, meint den regelmäßigen Umgang mit der Bibel. Davon bin ich überzeugt. Und das gilt auch für eine Zeit wie heute, in der kaum noch gelesen wird. Der zweite Hering der Gemeinde ist die Gemeinschaft. Nun, das gehört vielleicht auch zu den Dingen, die heute am meisten gefährdet sind. Denn es lassen sich zwei gegenteilige Trends beobachten. Die einen, die sagen, Glaube ist doch Privatsache. Was ich glaube, wie ich als Christ lebe, geht keinen was an. Vielleicht sucht man noch mal eine möglichst anonyme Veranstaltung auf, an der man teilnimmt. Aber ansonsten ist der Glaube etwas Intimes. Und jetzt schaue ich mal in die Kamera hinein, die gerade mich anschaut, weil ich denke, wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich sitze jetzt hier, damit ich nicht mit den anderen zusammensitzen muss, dann seien Sie getroffen in Ihr tiefstes Gewissen. Sie gehören hierher. Ja, so würden Sie doch auch sagen. Sie können ruhig mal applaudieren. Die Leute, die zu Hause sitzen, sollen kommen. Aber es ist schön, dass auch so und so viele da sitzen, die sich eng verbunden wissen, obwohl sie nicht dabei sind, weil sie auch gar nicht kommen können, aus welchen Gründen auch immer. Glaube wird aber von so vielen als etwas rein Privates, ja geradezu Intimes betrachtet. Gespräche über Gott werden kaum geführt und ich erlebe das auch manchmal bei Hausbesuchen, wenn ich mit Ehepaaren ins Gespräch komme, die reden so gut wie nie über den Glauben. Und dann knickt der Glaube ohne Gemeinschaft in sich zusammen, so wie eine einzelne Weizenähre, die irgendwo auf dem Feld steht und ganz allein dem Wind ausgesetzt ist. Aber eben, es gibt auch den anderen Trend und der beschäftigt mich gleichermaßen. Wenn nämlich Gemeinde zur Vereinsmeierei wird. Und da kennt dann jeder jeden schon seit Jahren. Und wer nicht dazu passt, bleibt doch auch bitte schön außen vor. Ich muss wirklich öfters drüber nachdenken, vor allem in den aktuellen Kürzungsdiskussionen in unserer Kirche. Sie wissen ja, dass richtig viele Pfarrstellen müssen aufgegeben werden in den nächsten Jahren. Und es ist seltsam, wie oft man jetzt gerade hört, ja, aber wir brauchen unbedingt in jedem Dorf eine Kirche und möglichst auch einen Pfarrer. Wo kämen wir denn dahin, wenn die Kirche nicht mehr im Dorf bleibt? Und ich frage mich immer, sind wir eigentlich Kirche Jesu Christi oder sind wir eine Stammesreligion? Geht es um den Leib Christi, um ein Bild aus der Bibel zu verwenden, also um einen lebendigen Organismus mit Jesus Christus als Haupt, als Zentrale? Oder geht es vor allem um lokale Identität? Wir sind wir. Und die Kirche hat dafür zu sorgen, dass das immer so bleibt. Wie anders sieht dagegen die Gemeinschaft aus, wie sie das Neue Testament uns zeigt? Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt eins in Christus Jesus, schreibt Paulus einmal. Und er würde wahrscheinlich heute ergänzen, hier ist nicht Gomaringen und Stockach oder wie man es jetzt aufteilen möchte. Christliche Gemeinschaft erstreckt sich über kulturelle und nationale Grenzen hinweg, setzt sich aus unterschiedlichen Altersgruppen, Berufsgruppen zusammen. Wie ist das eigentlich mit den vielen Freikirchen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind? Die sind ja darin frei, dass sie sich frei aussuchen können, wer alles dazugehört, hat man den Eindruck, und wer nicht. Wir wollen einen bestimmten Kulturkreis jetzt erreichen. Natürlich tun wir das auch. Wider Willen auch und oft mal wieder besseres Wissen. Auch in unserer Kirche erreichen wir nur einen Kulturkreis. Aber ist das im Geiste Jesu? Nein, wir gehören zusammen, weil die den gleichen Vater im Himmel haben, wie eine Familie sind. Glaube ist also nicht Privatsache und Kirche ist nicht nur ein Club der Gleichartigen, ein Verein, eine Gemeinde mit dem Anker Gemeinschaft kann sich gegenseitig festhalten wie ein dichtes Weizenfeld und sie ist gleichzeitig so bunt wie eine reiche Blumenwiese. Das Brotbrechen. Jetzt werden die Dinge etwas kürzer, die ich noch zu sagen habe. Ja, es geht hier auch um Gemeinschaft. Wir wissen von den frühen Christen, dass sie bei ihren Treffen erstmal miteinander gegessen haben. Nach dem Bring-and-Share-Prinzip. Jeder bringt was mit und so kann man Anteil haben an dem, was andere auch dabei haben. Am Mittwoch hatte ich in der Kirche hier Besuch von einer Schülergruppe aus der Gemeinschaftsschule, aus der Merian-Gemeinschaftsschule. Die waren nämlich in einer Projektwoche unterwegs und es ging in dieser Projektwoche um die Verbindung von Essen und Religion. Ein tolles Thema. Etwa 3/4 der Gruppe waren Muslime. Wir waren erstmal hier unten im Kirchenschiff und oben auf der Empore, versuchten auch den Klang der Orgel zu erahnen. Und die Muslime erzählten dann, wie schön die gemeinsamen Mahlzeiten jeweils am Ramadan sind, also am Fastenmonat, wenn man nach Sonnenuntergang essen darf und dann dieses Essen richtig feiert. Und ich erzählte meinerseits davon, dass so ähnlich wohl damals auch die ersten christlichen Gottesdienste aussahen. Ein Fest, das immer auch ein Festessen war. Ein Abendessen mit reich gedecktem Tisch. Nur ging das manchmal schief. Der Apostel Paulus kritisiert die Christen in Korinth mit richtig scharfem Ton, weil die Reicheren nämlich dort früher Feierabend hatten als die Ärmeren, als die Knechte, die Hafenarbeiter. Die Reichen waren schon vorher da und fingen auch schon an zu essen, bevor die Gemeinde komplett versammelt war. Und natürlich gab es da nichts mehr für die Armen, die doch darauf angewiesen waren, dass sie bei dieser Mahlzeit auch etwas abbekamen, was die anderen mitgebracht hatten. Paulus kritisierte damals auch, dass weil diese gemeinsamen Mahlzeiten mit einer Abendmahlsfeier immer endeten. Und das ist ein ganz entscheidendes Kennzeichen der Kirche Jesu Christi. Das Abendmahl, das Mahl des Herrn, wurde bei jeder Zusammenkunft gefeiert, weil es tragend und entscheidend ist, zum Gottesdienst eigentlich dazugehört. Denn es ist ja ein Mahl des Herrn. Und sie sagten damals, Jesus, wir wollen uns an deinen Tisch setzen und uns von dir schenken lassen, was wir brauchen zu leben. Wir bauen darauf, dass nicht wir selbst unser Leben in den Griff bekommen müssen, sondern dass du uns trägst, dass du uns festhältst. Und wir wollen dir sagen, wie sehr wir auf dich angewiesen sind. Das ist auch mit dem Brotbrechen gemeint. Nehmen Sie das mit. Die Gemeinde hat einen starken Anker, wenn sie nicht selbst stark sein will, sondern wenn sie sich von Jesus beschenken lassen kann. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. So lautet die Einladung. Und nicht staunt und seht, wie großartig ihr seid, sondern schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und das Gebet. Wir leben von der Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung lebt eben vom Gespräch mit ihm. Das leuchtet unmittelbar ein. Können Sie sich eine Ehe vorstellen, in der die beiden Partner gerade mal einmal pro Woche nur ein paar Minuten miteinander reden? Beten heißt, mit Gott im Gespräch zu sein, ihm zu sagen, was einen freut oder was einem das Leben schwer macht. Und es ist ein großer Gewinn, dass nun seit einiger Zeit bei fast jedem Gottesdienst im Anschluss das Angebot gemacht wird, auch mit jemandem beten zu können. Es ist ein ganz illustres Team dabei zusammengekommen. Menschen aus der Gemeinde, die man hier dann ansprechen kann. Ansprechen kann für ein kurzes Gebet und gerne auch für ein Segenswort. Da vorne steht schon der Tisch, wo man hinkommen kann. Man kann natürlich auch für sich selbst beten. Und ich möchte Ihnen schlicht heute neu Mut machen dafür. Wir haben auch am Mittwochabend im Gemeindehaus ein Gebetstreffen. ein Gebetstreffen, wo man im Kreis sitzt und miteinander betet. Mein persönlicher Stil ist das nicht. Ich bin anders geprägt, aber ich finde es großartig, dass hier Menschen zum Beten zusammengekommen, zum Beten für uns als Kirchengemeinde. Und ich weiß das gerade auch als Pfarrer sehr zu schätzen, denn dass wir auch im Gebet vorkommen, als Gebetsanliegen. Ich komme zum Schluss, indem ich nur noch ein paar Zeilen weiterlese. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam, verkauften Güter und Habe und teilten sie aus, je nachdem, was einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, auf dass sie gerettet wurden. Und wir antworten darauf mit dem Lied Herz und Herz vereint zusammen. Ein Lied, das ein Geheimnis der Gemeinde Jesu beschreibt. Gesangbuch Nummer 256.